nennen. Seit Beginn des Krieges sind 9 palästinensische Gefangene in Gefängnissen gestorben. Unsere ÄrztInnen haben an 5 Autopsien teilgenommen. 2 von ihnen wiesen schwere Anzeichen von Gewalt auf. Und 4 hatten eine Vorgeschichte von chronischen Krankheiten oder medizinischen Problemen, die einer besonderen Betreuung oder Behandlung bedurften, die ihnen verweigert wurde. Es gibt den letzten Fall eines 21-jährigen Mannes mit einer chronischen Krankheit, der eine spezielle Diät benötigte. Er hat sie nicht bekommen, obwohl er mehr als ein Jahr im Gefängnis war und der IPS sein medizinisches Problem sehr gut kannte. Der Zustand verschlechterte sich wochenlang, bis er in ein Krankenhaus überführt wurde, wo sie ihn nicht retten konnten und sie seinen Tod feststellten. Wir wissen, dass es einen weiteren Fall von jemandem mit wunden Stellen am Körper gab, der sich über Schmerzen beschwerte und andere Menschen im Gefängnis um ihn herum sagten, dass er nachts geschrien habe und sich über die Schmerzen an den wunden Stellen beschwert hätte. Aber seine Beschwerden wurden ignoriert und er starb im Gefängnis. Grundsätzlich können wir also sagen, dass sich die Bedingungen, abgesehen von der Abschaltung und den Stromausfällen und Wasser und der Beschlagnahmung von privatem Eigentum, folglich auf Folgenarten verschlechtert haben. Es gab Razzien in den Zellen, eine Art systematische Razzien, jeden Tag eine andere Zelle, bei denen GefängniswärterInnen palästinensische Gefangene schlugen und sexuell missbrauchten. Und wir haben Zeugnisse, schreckliche Zeugnisse von Demütigungen, Entkleidungen von Menschen. Menschen wurden gezwungen, sich körperlich nahe zu sein, während man ihnen Dinge in ihre intimen Körperöffnungen steckte.
Ja, ich glaube, diese Schilderungen von dem, was Sie gehört haben über die Bedingungen für palästinensische Gefangene momentan in den israelischen Gefängnissen und vor allem auch in diesen Militärbasen, sind unglaublich schlimm. Und es ist deshalb wichtig zu sagen, dass eben Khalida Jarar eine dieser Gefangenen ist und dass ganz viele andere palästinensische AktivistInnen und auch einfach so PalästinenserInnen in diesen Gefängnissen gehalten werden, dass es so viele Leute sind und dass vor allem sehr viele Menschen komplett grundlos, also ja, noch grundloser als sonst verhaftet wurde, weil viele Menschen, die zum Beispiel aus Gaza sind und ein Work Permit haben im israelischen Staat, also in 48 drin, die wurden einfach alle verhaftet vom israelischen Staat. Und das Einzige, was sie sozusagen falsch gemacht haben, ist, dass sie aus Gaza sind. Und diese Menschen wurden teilweise aus den Gefängnissen wieder rausgelassen, befinden sich, können aber nicht zurück nach Gaza, können nicht zu ihrer Familie gehen. Teilweise sind sie aber auch immer noch im Gefängnis. Also einfach diese Anzahl von Menschen, die völlig ohne irgendeinen Anhaltspunkt verhaftet wurden seit dem 7. Oktober, das ist einfach unglaublich und deshalb, wie Greta Thunberg gesagt hat, we don't close our eyes, wir schauen alle nach Palästina und hören nun auch ein Lied von einer palästinensischen Sängerin. Sie heißt Dana Salah und das Lied heißt Yatalain.
ما بدي منكي للكم خلعة ولا لا 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 بدي زنار بين ليل يامان يامان عين ليل الهنا يا روح إلا غزال ليل اللي دي جوين ليل اللي كم محبوس بين ليل يامان يامان عين ليل الهنا يا روح ما بدي منكي للكم خلعة ولا لا 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 بدي ملبوس بين ليل يامان يامان
Jetzt geht es weiter mit dem Baskenland. Anlässlich der Feierlichkeiten zum Internationalen Tag der politischen Gefangenen, auch am 17. April, möchten wir, oder das wird geschrieben, die Unterzeichner dieses Briefes den Teil des Rampenlichts, der uns an diesem Tag zuteil wird, nutzen, um ein paar Zeilen zu schreiben. Also das ist eben dieser Brief dieser 6 Gefangenen aus dem Baskenland. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Existenz der Konflikt und die politischen Kämpfe der politischen Gefangenen immer noch lebendig sind. Das Baskenland führt seit Jahrzehnten einen revolutionären und antifaschistischen Kampf, weshalb es auch dort zu Angriffen und Repressionen gegen politische AktivistInnen gekommen ist. Die Solidarität mit den politischen Gefangenen in den Vierteln und Dörfern unseres Landes war immer präsent und ist es auch heute. Wir politischen Gefangenen zahlen mit dem Gefängnis für unser Engagement für die nationale und soziale Freiheit und verbringen Jahre und Jahre im Zentrum des repressiven Systems. Das ist das Angebot des kapitalistischen Systems an diejenigen, die sich ihm entgegenstellen, an diejenigen, die sich auflehnen, an diejenigen, die sich für einen konsequenten Kampf entschieden, anstatt sich zu ergeben und das System anzuerkennen, das uns unterdrückt. Deshalb halten wir unsere Präsenz in der politischen und sozialen Bühne für notwendig. Und genau das wollen wir heute fordern. Die Organisation nach innen und außen stärkt uns. Und die Verbindung auf beiden Seiten ist unerlässlich, um voranzukommen und unsere Ziele als unterdrücktes Volk und Klasse zu erreichen. Wir sind weder TerroristInnen noch Kriminelle. Und das ist eine weitere Botschaft, die wir heute aussenden wollen. Wir sind politische KämpferInnen und so wollen wir auch handeln. So sollten wir auch gesehen und respektiert werden. Wir verpflichten uns, das aufrichtige Engagement, das uns hierher gebracht hat, fortzusetzen und unseren revolutionären politischen Charakter zu nutzen, um unseren besten Beitrag zum Befreiungskampf zu leisten. Schließlich wollen wir an die Tausenden von palästinensischen Gefangenen, Frauen, Männern und Jugendlichen denken, die tagtäglich unter der Grausamkeit des zionistischen Staates Israel leiden. Mut und uneingeschränkte Solidarität.
Jetzt machen wir weiter mit einem Bericht, den wir auf Barrikade gefunden haben, auf barrikade.info, betreffend dem Urteil, das bestätigt wurde gegen den Anarchisten Francisco Solar. Er wurde verurteilt zu 86 Jahren Knast und dies für das Versenden und Zünden von Sprengsätzen auf öffentlichen Straßen sowie einen Tötungsdelikt an einem Polizeibeamten im Dienst und einem ehemaligen Minister. Das lese ich jetzt vor, was wir gefunden haben. Am 27. März 2024 hat das Berufungsgericht das Urteil gegen den anarchistischen Gefährten Genossen Francisco Solar überprüft. Schließlich bestätigte die Justiz die Verurteilung zu 86 Jahren Knast wegen Sprengstoffanschlägen gegen Mächtige, Unterdrücker und das Viertel der Reichen und lehnte damit den Antrag der Verteidigung ab. In der Praxis ist dieses Urteil immer noch eine verkappte, lebenslange Haftstrafe. Wir wiederholen den Aufruf, die Ohnmacht und Frustration über die Bestätigung dieses staatlichen Angriffes zu überwinden und verstehen die Verurteilung als einen Schlag gegen die gesamte anarchistische Bewegung. Unsere Solidarität legitimiert den Angriff und verteidigt die GefährtInnen und anarchistischen und informellen Aktionen. Solidarität mit denjenigen, die die Mächtigen und Unterdrücker angreifen, Francisco Solar auf die Straße.
Weiter geht es mit aktueller Berichterstattung von ANF Deutsch zum Kobani-Prozess. ANF berichtet da: Im sogenannten Kobani-Verfahren gegen den ehemaligen HDP-Vorstand und weitere Angeklagte in Ankara hat das Gericht eine Freilassung der inhaftierten PolitikerInnen und Politiker abgelehnt. Die Verhandlung wurde für die Schlussworte der Angeklagten und die Urteilsverkündung auf den 16. Mai vertagt. Angeklagt in diesem Mammutverfahren sind insgesamt 108 Persönlichkeiten aus Politik, Zivilgesellschaft und aus der kurdischen Befreiungsbewegung, darunter der gesamte ehemalige Vorstand der HDP. Ihnen wird Mord in Dutzenden Fällen sowie, in Anführungszeichen, Aufwiegelung zum Aufstand und Spaltung der Einheit und Integrität des Landes im Zusammenhang mit Protesten zwischen dem 6. und 8. Oktober 2014 gegen den Angriff der islamistischen Terrororganisation IS auf Kobane vorgeworfen. Die Anklage stützt sich auf eine von der HDP am 6. Oktober 2014 gepostete Twitter-Nachricht. Darin wurde zu demokratischen Protesten in Solidarität mit der Bevölkerung von Kobane in Nordsyrien aufgerufen. Die Generalstaatsanwaltschaft fordert erschwerte lebenslange Haftstrafen ohne Aussicht auf Entlassung. Vor der heutigen Verhandlung haben die DEM-Partei, also das ist die ehemalige HDP, der Gewerkschaftsverband KESK und der Menschenrechtsverein IHD die Freilassung der inhaftierten PolitikerInnen gefordert. Viele der Angeklagten sind seit November 2016 im Gefängnis. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stuft ihre Verhaftung als politisch motiviert ein und hat mehrmals ihre Freilassung angeordnet. Das Ministerkomitee des Europarates hat zuletzt im März die Freilassung der ehemaligen HDP-Abgeordneten gefordert. Die Türkei aber ignoriert diese Entscheidungen.
Und zuletzt in diesen Kurznachrichten blicken wir nach Paris, denn da wurde ein Geflüchtetenlager in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele geräumt. Etwa 3 Monate vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris bereitet sich die Stadt weiter auf den Zustrom von Touristen vor, indem sie Obdachlose und Geflüchtete aus der Stadt bringen lässt oder verscheucht, vielleicht besser gesagt. Gestern früh räumte die Polizei im Viertel Vitry-sur-Seine im Süden von Paris das größte besetzte Gebäude Frankreichs. Etwa 450 Menschen mussten das Gebäude verlassen und wurden mit Bussen aus Paris in Städte wie Bordeaux, hunderte Kilometer von Paris weggebracht. Schon seit Monaten verfährt die französische Regierung auf eine Art und Weise, die von KritikerInnen als soziale Reinigung beschrieben werden. Ziel scheint, die Stadt für die Dauer der Spiele möglichst sauber in Anführungszeichen zu präsentieren, wobei Obdachlosigkeit und Armut in diesem Sinne ein Problem darstellen. Das ist natürlich sehr problematisch. Doch anstatt die Probleme bei der Wurzel zu packen, verfährt Paris dabei nach dem Motto aus dem Auge, aus dem Sinn. Und für die Olympiade hat die Polizei zudem ein massives Überwachungsregime angekündigt, was wir natürlich auch verurteilen und uns mit den Menschen, die da aus diesen Gebäuden geräumt wurden, solidarisieren.
Ich finde das auch krass. Ich glaube, das ist auch nichts Neues. Also wir wissen, dass immer im Vorfeld auf solche Spiele nicht nur massive Ausbeutung stattfindet von Arbeitskräften, besonders migrantischer Menschen, in wahnsinnig schwerer und schlecht abgesicherter Arbeit und eben gleichzeitig eine Stadt völlig künstlich aufgeschönt werden soll für irgendwelche internationalen Eliten, die sich auf solche Spiele freuen, genau vorbereiten, indem sie die Stadt herausputzen und alles von der Straße räumen, egal ob das Abfall oder Menschen sind, weil für die Eliten sind das ja das Gleiche, wenn sie eben auf der Straße sind. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder anklagen. Wir sprechen ja heute auch über politische Gefangene. Weil am 17. April der Tag der politischen Gefangenen in Palästina wie auch im Baskenland ist. Und als kleinen Input habe ich da noch ein paar Sachen rausgesucht, die wir uns gemeinsam anschauen können. Und zwar beginnen wir hier mit Inge Wied. Sie wurde 1944 in Schleswig-Holstein geboren und zog dann 1969 nach West-Berlin, wo sie sich dann der Bewegung 2. Juni angeschlossen hat. In diesem Zusammenhang verbrachte sie danach zwei kurze Aufenthalte im Gefängnis, und zwar im Jahr 1972 und 1975, und brach beide Male aus. Im Jahr 1978 befreite sie dann weitere Gefangene. Nach 12 sehr turbulenten Jahren in Freiheit wurde sie 1990 dann erneut verhaftet und 1992 verurteilt. Danach saß sie im Gefängnis in Zweibrücken. Und sie schrieb dort: Die Gefangenschaft ist für einen politischen Menschen keine Strafe, sie ist eine Prüfung, in der es vom ersten Tag an darum geht, in einer gesellschaftlichen Sonderregion, welche den Menschen als Subjekt auszuschalten trachtet, als Subjekt zu bestehen. Sich der Unterdrückung, Entmündigung und Entsolidarisierung nicht zu ergeben, sondern diese Prinzipien und Gesetze des Gefängnisses aus der eigenen Seele herauszuhalten. Das ist eine tägliche Herausforderung der Selbstbehauptung. Ich habe das Gefängnisleben als Teil meiner Geschichte, als Teil meines Kampfes um menschlichere Verhältnisse und Beziehungen angenommen. Es ist ein bedrängtes, ein karges Leben, aber nicht einmal die Sterne über uns sind ewig. Warum sollten wir da verzweifeln? Jeder Zustand trägt die Gnade der Endlichkeit in sich. Darum haben wir immer wieder eine Chance, nur aufgeben dürfen wir nicht. Und wir hören jetzt ein Gedicht, das hat sie in Karthauser geschrieben im Januar 1992.
So richte ich mich denn ein in der Ungeheuerlichkeit dieser Maßnahmen aus Stein, Beton, Metall, die mich sterben machen und mir das Leben lassen. Ich zähle nicht die Tage meines Dahingehens, sie sind nur der Rhythmus des Kalenders, der Rhythmus, der die Leere durchschlägt und aufteilt in kleine, verdauliche Häppchen, sind deine unermüdlichen Bewegungen zu mir hin, durch alle Undurchlässigkeit, über jede Unüberwindlichkeit. Dann und wann mache ich mich stark und begutachte die Vergänglichkeit meines Körpers und berechne, was übrig bleibt, nach Jahren der Schleifung. Berechne den Abrieb meiner Seele, in meiner Sprache, meiner Bewegung. Ich messe die Lichtlosigkeit meiner Blicke, die sich hinausstrecken wollen, über den nahen Sein, über den nahen Stein, und doch aufprallen, brechen, zusammenfallen. Überall schleicht Dürre herein, Mill will mich besetzen, so beachte ich mich in dieser Unachtbarkeit. Souffliere mir täglich das Minileben, verspeise die Erinnerung an die Freiheit meines Tuns, an die alten Weiden, am Wiesenrand und bleibe entsetzlich hungrig. So warte ich auf den Tag, der dem Ungeheuer das Maul aufreißt, mich aufrichten und reinbaden kann von der Würdelosigkeit der Gefangenschaft.
Über diese Rolle des Schreibens im Gefängnis habe ich auch vor längerer Zeit mal Worte von Abdel Hafid Benoman gelesen. Das war ein Interview vom Jahr 2010 und er hat darin erzählt, dass das Schreiben eine ganz, ganz wichtige Rolle eigentlich einnimmt im Gefängnis, sowohl praktisch als auch intellektuell. Schreiben wie auch Lesen bedeutet eine Autonomie, bedeutet auch der Erhalt einer Würde oder auch nur einen Zeitvertrieb. Wenn man zum Beispiel selber nicht schreiben kann, muss man auf einen Schreiber warten oder auch FreundInnen fragen im Gefängnis, um dann irgendwie Briefe nach außen zu schicken oder genau auch für das Amt gewisse Sachen zu notieren. Diese Personen treten dann aber immer in die eigene Privatsphäre ein. Abdel Hafid Benoman beschreibt aber auch die Möglichkeiten zur Freundschaft als irgendwie komprimiert in der Institution des Knasts. Er wird später dann gefragt in eben diesem Interview, glauben Sie an die Macht des Schreibens, sei es nun in Form einer aktivistischen Zeitschrift wie L'Envolé oder in der Form eines ergreifenden und zugleich radikalen Plädoyers wie das in Ihren Romanen, um so die Justizmaschinerie und das Gefängnissystem in Bewegung zu setzen. Und er antwortet darauf,
ich hoffe ernsthaft nein. Meine Bücher, wie auch die Zeitschrift, sollen nicht das Gefängnissystem oder die Justiz in Bewegung versetzen. Ich bin kein Reformist. Ich bin nicht an einer Verbesserung von Gefängnis oder Justiz interessiert. Das Schreiben ist ein Kampf, der nichts mit einem Ausbruch aus den Mauern zu tun hat. Ausbrechen bedeutet, Gitterstäbe durchsägen und eine Kugel im Kopf zu riskieren, nicht ein Buch öffnen. Ich habe so großen Respekt vor dem Wort «ausbrechen», dass ich es nicht verschleudern will, ob nun innerhalb oder außerhalb des Gefängnisses. Das Schreiben spielt für mich die Rolle einer Konfrontation mit dem Realen. Ich bin jemand, der nicht dem Imaginären verhaftet ist. Wenn Martin Luther King sagt, ich habe einen Traum, gibt es ganz sicher jemanden in den US-amerikanischen Gefängnissen, der ihm antwortet, «Martin, wenn du einen Traum hast, dann heißt das, dass du geschlafen hast. Ich versuche, mit dem Schreiben vor allem Schwachstellen aufzuzeigen. Wenn ich etwa sage, dass kein Blut an meinen Händen klebt, dann lüge ich, weil ich Teil einer Menschheit bin, die kollektive Verbrechen begangen hat, an denen ich beteiligt bin. Ruanda, Afghanistan, Irak. Ich versuche in meinen Romanen eine Perspektive auf den Parallelismus zwischen einem individuellen Vergehen und einem kollektiven Verbrechen zu entwickeln. Klar, es ist viel einfacher, sich lauthals über einen Esel oder einen Verrückten zu entrüsten, der ein Kind vergewaltigt und tötet, dass dies ermöglicht, sich vom kollektiven Verbrechen reinzuwaschen. Also werden Monster geschaffen. Und die BürgerInnen, die gegenüber kollektiven Verbrechen ohnmächtig sind, reagieren, indem sie sich allen anderen Verbrechen gegenüber feig verhalten. Auf diese Weise wird der Esel überwältigt. Ich möchte insbesondere die Justiz nicht verändern. Ich habe keine Lust, etwas zur Verbesserung meines Feindes beizutragen.
Abdelhafez Benoman ist 1960 in Paris geboren. Er war der jüngste Sohn von algerischen Eltern. Er hat dann viele Jahre seines Lebens verurteilt in verschiedenen Knästen in Frankreich verbracht. Er wurde verurteilt für ganz viele verschiedene, durch die bürgerliche Gesellschaft als Verbrechen eingestufte Taten, aber auch für einige Bankräube. Im Jahr 2001 gründeten Hafez Benoman mit einigen KomplizInnen und GenossInnen die Anti-Knast-Radiosendung L'Envolé und auch eine gleichnamige Zeitung. Er hat während seines Lebens, das bis 2015 andauerte, ganz vieles und ganz viel Wichtiges auch geschrieben, sagt aber selber, dass er kein Schriftsteller ist. Er sagt dazu, Zitat, ich bin die Materie des Schreibens und mein Verleger macht Literatur, so wie man aus Rohöl Benzin gewinnt. Ich könnte auch jede Woche einen Text schreiben, meine Tür für die mächtigen Medien offen halten und Profit daraus ziehen. Aber ich verweigere mich. Nur weil ich mich auszudrücken weiß, muss ich das nicht tun, wenn ich nichts zu sagen habe. Das gilt auch für Bücher. Bücher sind Baustellen. Im Moment schreibe ich an einem großen Roman, weil ich etwas zu erzählen habe. Und an einer anderen Stelle sagt er auch, ich habe der Arbeit gegenüber eine feindliche Einstellung. Ich bin der Arbeit gegenüber feindlich und unempfänglich, ob nun im Gefängnis oder draußen. Was das Schreiben meiner Bücher angeht, so habe ich dafür eine Formel gefunden. Ich bin ein Angestellter meiner Muse. Im Gefängnis habe ich niemals gearbeitet. War die Arbeit verpflichtend, so ging ich in Einzelhaft. Der Direktor eines Gefängnisses bat mich, zumindest meine Studien zu verfolgen, da es ihm zufolge unmöglich war, die anderen Gefangenen sehen zu lassen, dass ich nicht unglücklich war, wenn ich nicht arbeitete. Darauf sagte ich, weder Arbeit noch Studien. Im Gefängnis ist ein Subproletariat geschaffen worden. Jedes Mal, wenn der Staat vorschlägt, ein weiteres Gefängnis zu errichten, sind die BürgermeisterInnen und die RegionalrätInnen begeistert. Nach den ersten Vorbehalten im Hinblick auf die Kriminellen arbeiten die MetzgerInnen und die, Tabak- und die TabakhändlerInnen. Die Arbeitslosigkeit in der Region sinkt und das schafft Reichtum. Die Gefangenen, die dazu beitragen, ziehen niemals einen Vorteil daraus. Ich sage nicht, dass diejenigen, die im Gefängnis arbeiten, Dummköpfe sind. Sie haben keine Wahl. Wenn sie essen wollen, dann haben sie Interesse daran zu arbeiten. Insbesondere in den gegenwärtigen Gefängnissen, die alle halb privatisiert sind. Er sagt auch noch ganz viele andere spannende Sachen im Interview. Die lassen wir jetzt aus. In einem Rückblick, dass GenossInnen in einem Rückblick, den GenossInnen für ihn angefertigt haben, haben sie auch darauf hingewiesen, dass er immer wieder die Verbindung zwischen einem Häftling und einem Obdachlosen hergestellt hat. Er hat gesagt, ein Obdachloser, der auf der Straße leben muss, ist für mich ein Gefangener. Die Gefangenschaft verbinde ich nicht mit der Architektur von Gefängnissen. Die am schlimmsten haben es diejenigen, die draußen ist, weil wenn man drin ist, dann hat man immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Man kann eine Stange absägen, man kann einen Tunnel graben. Aber wenn man draußen eingesperrt ist, dann gibt es eben keine Gitterstäbe und keine Mauern und es ist sehr schwer, sich zu befreien oder auszubrechen. Ich bevorzuge also ein festes Gefängnis gegenüber einem Gefängnis im Freien. Dieses nenne ich die fünfte Wand. Ich war 17 Jahre lang in 4 Wänden eingesperrt und wenn ich nach draußen ging, dann wurde ich oft mit dieser fünften Wand konfrontiert, die wiederum eine unsichtbare Mauer ist und eine tragende Mauer ist. Wenn man sie nicht sieht, ist es eben sehr schwer, dagegen anzukämpfen. Und damit bilden wir heute den Abschluss, weil ich finde es sehr spannend, wie er verbindet, dass der Kampf im Knast eigentlich das gleiche ist wie der Kampf draußen. Genau, und das ist eine Note, auf der wir immer gerne aufhören und beginnen, weil wir müssen die Kämpfe verbinden.
Ja, das war eine schöne Sendung mit euch zu machen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bis nächste Woche. Habt ihr noch einen Songwunsch für die letzten paar Minuten?
Nein. Danke.
Es wurde gerade dieser Song gewünscht. Let's listen to this. Okay. Tschüss. Bisous.
Ciao.
Alles oder nichts. Ach, Justitia. Lau, ich versteh nicht. Ihr sperrt uns in den Käfig. Und wenn wir rauskommen, wünscht ihr, dass wir gezähmt sind? Hä? Im Knast fängt man doch erst an. Mach Connects von La Paz bis nach Rotterdam. All die Babos, Mörders, Mafiosos. Knast ist wie Börse für Banden und so. Frag die Soko. Knast ist wie Eigentor. Ihr erweitert dort nur mein Horizont. Harmlose Jungs, die wegen gar nichts in den Knast kamen, sehen dort Kanacken, die Batzens gemacht haben. Und wenn sie rauskommen, dann klären sie auch eine Bank oder Kilos Koks, damit es sich diesmal lohnt. Viele Jungs werden im Bau zu Junkies und du bist empört, dass sie draußen nichts gebacken kriegen. Mach so weiter, wir machen das auch so. Raubende Jungs und flammende Autos. Das System will uns brechen, weil sie nicht klarkommen, dass wir G-Klassen pimpen. Ohne zu erben, pumpen wir APs, essen auf Boden, doch Klunker vom Cartier. Das System will uns brechen, weil sie nicht klarkommen, dass wir G-Klassen pimpen. Ohne zu erben, pumpen wir APs, essen auf Boden, okay. Doch Klunker vom Kaffee.
Ich frag mich, meinst du das wirklich ernst? Du fragst mich, warum Gewalt in unserem Viertel herrscht? Du fragst mich, warum Jugendliche Drogen verpacken, anstatt arbeiten zu gehen, um Kohle zu machen, für ein Mindestlohn kochen oder putzen. Lieber koch ich Koks auf und putz meine 9 mm. Lieber hab ich räudige Gegner. Das hier ist die Welt, in der ich lebe, bist du Opfer.